Wir kommen jetzt zur bekanntesten Geschichte im Buch Josua, der Untergang Jerichos. Diese große Festung fällt am Anfang des Einzugs Israels nach Kanaan. Die Beziehung können wir jetzt sehr einfach machen zu 2. Korinther 10, Vers 4 bis 6, wo wir schon gelesen haben von diesen Festungen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes, die mit geistlichen Waffen geschlagen werden müssen. Wir können bei den 7 Posaunen, die man in Verbindung mit Jericho findet, musste ja 7-mal, an 7 Tagen musste Jericho umzogen werden mit Schofarhörnern, und dann am 7. Tag 7-mal, und dann kam das Kriegsgeschrei. Und die Mauern Jerichos fielen. Und da können wir bei diesen 7 Posaunen natürlich eine Parallele ziehen zu den 7 Posaunen in der Offenbarung, die zu dem Zusammenbruch der Weltkulturen führen wird in der Zukunft. Also im Kleinen ist das ein Vorgeschmack von dem, was weltweit geschehen wird in der Offenbarung. Die 7 Posaunen, Offenbarung 8, 1 bis 16. Hebräer 11, Vers 30 erklärt ausdrücklich, dass die Mauern Jerichos durch Glauben fielen. Dann, nach der Eroberung Jerichos, hat Josua einen Fluch über Jericho ausgesprochen, Kapitel 6, 26. Und er hat gesagt, wenn jemand Jericho wieder aufbaut, dann wird er die Grundlegung der Stadt bezahlen mit seinem ersten Sohn, und wenn er dann die Tore einsetzt, dann wird sein jüngster Sohn sterben. Jahrhunderte später, man kann das nachlesen in der Königezeit, 1. Könige 16, 34, hat effektiv jemand diese frevelhafte Tat begangen, Jericho wieder aufgebaut und hat mit 2 Söhnen dafür bezahlt. Jericho ist die Stadt des Fluches. Nun, das war eine Stadt, die fiel mit ihrem König. Aber außer Jericho wurden noch 30 weitere Königreiche erobert. Und nie mehr wurde eine Stadt umzogen 7-mal. Wenn heute plötzlich ganz neue Lehren aufkommen, die man in der Christenheit nicht gekannt hatte, dass mit Städte umziehen und einnehmen, Territorien erobern, geistliche Kampfführung und so weiter, dann ist das eine neue Lehre. Und man beruft sich dabei auf Josua 6, aber gibt uns keine Antwort, warum die 30 weiteren Königreiche ohne solche Züge erobert wurden. In diesem speziellen Fall hat Gott das so angeordnet, aber im Umziehen selbst, da liegt nicht ein spezieller göttlicher Segen. Und nirgends im Neuen Testament wird uns eine Parallele gezogen, dass wir auf ähnliche Weise Gebiete umziehen sollten. Nirgends im Neuen Testament. Und lesen wir doch die Apostelgeschichte, die ersten Missionsreisen dort und die Missionsreisen von Paulus im Besonderen. Nie hat Paulus irgendwelche Städte umschritten, in einem Triumphzug gewissermaßen. Nie. Das sind neue Lehren, die aufgekommen sind, die wir aber in der Bibel nicht finden. Und selbst wenn man sich auf Josua 6 beruft, ist das so verfehlt, denn das war ein einziger Spezialfall und nachher finden wir das nie mehr. In der ganzen Geschichte Israels, auch später, denn es gab noch viele Kriege des Herrn, später, nie mehr ist das geschehen. Man kann in einer Kinderbibel lesen, diese Geschichte ist rein symbolisch zu verstehen, denn damals gab es gar keine Stadtmauern in Jericho. Ja, so einfach hat man sich das gemacht. In den 60er Jahren hat ja eine Dame aus England, Kathleen Kenyon, hat in Jericho Grabungen durchgeführt. Ich meine, sehr gute Archäologin, sie hat auch in Jerusalem Grabungen gemacht. Und dann ist sie auf die Zeit von Josua gestoßen und hat gefunden, dass diese Schicht der Zeit Josuas eben keine Mauern aufwies und in dieser Zeit war Jericho sogar unbewohnt. Und dann hat man das in der Theologie einfach übernommen und erklärt, eben das ist symbolisch, denn es gab ja gar keine Bevölkerung in Jericho. Das war also ziemlich einfach, diese erste Station. Ja, aber das Problem ist die Chronologie. Es ist so, wenn man die Geschichte Israels vergleicht bis 1000 vor Christus, da kann man sich sehr gut abstützen, außerbiblisch, auf die assyrische Chronologie. Die hat man praktisch für jedes Jahr schön überliefert, für die Königszeit Israels. Und die kann man, die Parallelen, ganz wunderbar da ziehen. Aber für die frühere Zeit haben wir nicht eine solche lückenlose assyrische Chronologie. Und darum stützt man sich in der Archäologie ab auf die sehr lückenhaft überlieferte ägyptische Chronologie. Und ab dann passt es nicht mehr. Und nun haben ein paar schlaue Köpfe den Vorschlag gemacht, ja, vielleicht könnte ja in der ägyptischen Chronologie etwas krumm sein, oder? Anstatt in der Bibel. Denn die Bibel hat sich ja immer so genau in der Geschichtsüberlieferung erwiesen. Und so haben sie die Chronologie ein bisschen geschoben und siehe da, bringt man die Landnahme Josuas mit der mittleren Bronze 2b in Verbindung, dann haben wir einen Volltreffer nach dem anderen. Nicht nur in Jericho. In Jericho beginnen wir mit dem ersten Volltreffer. Da findet man die Mauern Jerichos, wie sie nach außen runtergefallen sind. In der mittleren Bronze 2b. Wenn man eine Stadt erobert, dann fallen ja normalerweise die Steine nach innen, oder? Aber in dieser Zeit ist Jericho nach außen runtergefallen. Das passt also ganz ausgezeichnet und plötzlich passen auch andere Dinge rein, wenn man diese kleine Verschiebung macht. Es ist ja so, wenn in ein paar Jahrhunderten interessiert sich jemand für einen Mann namens Clinton. Das soll irgendwie ganz wichtig gewesen sein, damals in dieser Zeit, 20. Jahrhundert. Und dann sucht er in den Archiven, die man ausgegraben hat, aus der Reformation. Und man findet keinen Clinton. Und dann würde man sagen, ja, es hat nie einen Clinton gegeben, denn wir haben alle Archive des 16. Jahrhunderts durchforscht, es gibt keinen Clinton. Also Clinton hat es nie gegeben. Nun, da muss ein schlauer Kopf kommen und sagen, du, das ist ein bisschen in der Chronologie verschoben. Du musst ins 20. Jahrhundert, du musst diese Schichten in Verbindung bringen. Und siehe da, man findet Zeitungen da in den Abfällen und so. Da wird ein Clinton erwähnt, genau in den Schichten des 20. Jahrhunderts. So funktioniert es wieder. Und so ist es auch hier. Aber tragisch, was hat man in der liberalen Theologie wieder gemacht? Man hat der Wissenschaft mehr vertraut als der Bibel. Wir brauchen nicht wissenschaftsfeindlich zu sein. Aber wir müssen einfach wissen, wo die Grenzen der Wissenschaft ist. Und wir müssen wissen, dass die Bibel sich als Wort Gottes erwiesen hat, dauernd, auch durch die erfüllte Prophetie über Jahrtausende hinweg. Es gibt kein Buch mit erfüllter Prophetie wie die Bibel. Also ist das hier, die Bibel ist der Diamant und Wissenschaft ist das Eisen. Mit Eisen kann man nicht den Diamant schleifen, aber mit Diamant kann man Eisen schleifen. Also wir müssen die Wissenschaft immer wieder im Rahmen der biblischen Offenbarung machen und dann kommt man auf Volltreffer, die wirklich ganz toll sind, auf die wäre man nicht gekommen. Kathleen Kenyon, leider ist sie nicht ausgegangen von der Irrtumslosigkeit der Bibel und so hat sie also die Zeit Josuas in eine falsche Zeit angesiedelt. Gut, also das zu Jericho und den Mauern. Also der Fall dieser Festung können wir vergleichen mit Widerlegung von Irrlehren, so wie wir das im Neuen Testament finden, habe ich ja erklärt heute Morgen. Viele Briefe im Neuen Testament sind Kampfschriften, aber sie sind nicht so kämpferisch geschrieben. Sie sind positiv geschrieben. Das Herz beglückend, Jesus Christus großmachend und dabei wird der Irrtum aber dennoch deutlich entlarvt. Also das ist eine Aufgabe von geistlicher Kampfführung. Menschen sind verstrickt in Denken der Evolutionslehre. Und dann wollen wir ihnen das Evangelium bringen. Und sie sagen, ja, was soll ich da Sünden bekennen? Es gibt gar keine Sünde. Wer sagt mir, was Sünde ist? Ist ja sowieso alles durch Zufall entstanden. Ja, da muss man zuerst mal zeigen, es ist nicht durch Zufall entstanden, es ist ein Schöpfergott da, der alles in einem geordneten, herrlichen Plan erschaffen hat. Und so müssen wir diese Festung niederreißen und Schöpfergott vorstellen, und dann können wir auch den Rettergott, der den Ausweg aus der Sünde zeigt, vorstellen. Aber da sind wir gefordert, und es heißt ausdrücklich in 1. Petrus 3, dass wir Rechenschaft ablegen sollen über unseren Glauben, über unsere Hoffnung. 1. Petrus 3, Vers 15b. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung oder Verteidigung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, wegen der Hoffnung, die in euch ist. Aber mit Sanftmut und Furcht, Ehrfurcht. Also nicht gegen Leute knallen, Sanftmut und Ehrfurcht vor Gott. Aber sie dürfen uns ruhig Fragen stellen. Sie dürfen uns fragen, ja, was ist mit den Leuten geschehen, die vor Christus gelebt haben und nie etwas gehört haben? Da brauchen wir nicht zu sagen, ja, das interessiert nicht, du musst dich jetzt bekehren. Nein, wir sollen darauf eingehen und biblische Antworten geben, Römer 1 und 2, Gottes Zeugnis durch die Schöpfung und so weiter. Wir sollen auf diese Fragen eingehen, Rechenschaft ablegen über unseren Glauben, aber eben nicht streitsüchtig, sondern mit Sanftmut und Gottesfurcht. Kampf gegen Jericho. Kapitel 7. Jetzt kommt die nächste Stadt dran. Aber es ist so, Gott hat ausdrücklich gesagt, niemand darf irgendetwas von dem Besitz in Jericho für sich nehmen. Und Achan hat dieses göttliche Gebot bewusst gebrochen, hat Dinge geklaut aus Jericho für sich und das dann vergraben. Und nun Kapitel 7, Vers 2. Und Josua sandte Männer von Jericho nach Ai, das bei Beth-Aven östlich von Bethel liegt. Und dann wird das ausgekundschaftet, die kommen zurück und sagen, das ist kein Problem, Ai, das sind so wenig Leute, da brauchen wir also nur eine ganz kleine Armee, die soll da hinaufgehen. Und dann gingen sie mit 3000 Mann hinauf und es gab eine totale Niederlage. Da sehen wir, aus dem Sieg kommt nun die Überheblichkeit. Das ist absolut menschlich. Auch wenn wir im Glauben irgendwo irgendwie Erfolg, in Anführungsstrichen, im Glauben erlebt haben, dann plötzlich werden wir so selbstsicher, in uns selbst. Sicherheit in uns selbst, anstatt in dem Herrn. Und dann kann die nächste Niederlage vorprogrammiert sein. Israel hat das auch erlebt, nach dem Sechstagekrieg, das war ja wirklich ein Wunder Gottes. In 6 Tagen 3 Armeen an 3 Fronten geschlagen. Eine riesige Übermacht. Und das hat in Israel eine Selbstsicherheit ausgelöst. Und dann kam die Katastrophe des Yom Kippur-Krieges. Und dann hat man erkannt, dass wir sind selbstsicher geworden, wir haben nicht mehr reagiert. Die Syrer haben immer wieder ihre Truppen massiert gegen Israel und sind zurückgegangen. Zuerst haben wir das ernst genommen, sind sie wiedergekommen, wieder zurück. Wiedergekommen, zurück. Dann haben wir gemerkt, jetzt kennen wir den Trick, oder? Und dann kam Yom Kippur, kein Fernsehen, kein Radio, nichts. Man geht bis 5 Stunden in die Synagoge und dann schlagen die voll zu. Und bis man, an dem Tag konnte man die Reserve ja nicht mobilisieren. Niemand hörte Radio, niemand sah im Fernsehen die Aufrufe. Keine Chance, und da sind so viele Israelis umgekommen. Und erst nach 3 Tagen, schließlich hat man die Reserve mobilisiert und dann hat man alle Fronten wieder rausgeschmissen. Aber 63 Staaten haben dann die diplomatische Beziehung zu Israel abgebrochen. War ja schließlich böse, oder, dass man die rausgeschmissen hat. Ja, so war das damals, aber das war eine Lektion. Überheblichkeit, das führt uns sehr leicht in die Katastrophe. Das war genau gleich hier. Überheblichkeit. Aber dann kam noch die Sache dazu mit Achan. Das war wirklich schlimm. Josua, Vers 6, zerreißt seine Kleider und schreit zu Gott, warum hast du das? Und Gott sagt, steh auf. Israel hat gesündigt. Was? Und dann wurde übers Los wurde der Stamm ans Licht gebracht, dann die Familie und schließlich Achan. Durchs Los, durchs göttlich bestimmte Los wurde der Übeltäter ans Licht gebracht. Und der hat dann ein Bekenntnis abgelegt. Ich habe das gesehen, dann habe ich es genommen, habe es in meinem Zelt begraben. Und das bedeutete die Todesstrafe für ihn. Also, was wir hier sehen ist, ein Bekenntnis ist, oder ein Geständnis ist oft nicht dasselbe wie ein reuevolles Bekenntnis. Der hat das nicht selbst ans Licht gebracht, sondern wurde überführt. Darum, wenn irgendetwas ans Licht kommt, durch bestimmte Umstände und plötzlich kommen große Tränen, dann ist das nicht unbedingt ein Beweis, dass das echte Reue ist. Es kann sein, aber ein Beweis ist es noch nicht. Es können auch Krokodilstränen sein. Und das sehen wir auch im Fall von Achan. Er bekennt die Sache, aber man sieht nicht die echte Reue. Und so wird Gericht an ihn geübt. Neutestamentlich gibt es ja keine Todesstrafe in der Gemeinde. Aber nach 1. Korinther 5, da haben wir das Beispiel, wo jemand mit der Frau seines Vaters zusammenlebte. Und der musste aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, bis er dann etwa ein Jahr später reuig zurückkam. Man in 2. Korinther 2 findet und dann musste Paulus ermahnen, nehmt ihn auf und wartet nicht noch lange, man muss jetzt viel mehr eben Liebe zeigen und vergeben, jetzt wo die Reue echt gekommen ist. Also Gemeindezucht können wir hier alttestamentlich vorgeschattet finden und das führt in Kapitel 8 zum Sieg über Ai. Paulus macht also Korinth in 1. Korinther 5 den Vorwurf, die haben einfach so weitergelebt, das ist doch dem sein eigenes moralisches Problem, wenn der so mit seiner Schwiegermutter zusammenlebt, ein Verhältnis hat, das hat sie nicht weiter gekümmert. Und da sagt 1. Korinther 5, nein, das geht nicht, das betrifft die Gemeinde, das ist ein Hohn als für das christliche Zeugnis. Also Kapitel 8, erneuter Sieg nach dem Verurteilen des Bösen. Ai wird dann erobert. Und weiter finden wir am Schluss des Kapitels, wie Josua einen Altar baut auf dem Berg Ebal. Und dann wird dort das Gesetz Mose abgeschrieben auf kalkbestrichene Steine. Und dann verlas man den Segen und den Fluch aus 5. Mose zwischen den Bergen Ebal und Garizim. Also Israel war bei Nablus, zwischen diesen beiden Bergen Ebal und Garizim. Beim Ebal wurde der Fluch verkündigt des Gesetzes, wenn man Gott nicht gehorcht. Und beim Garizim der Segen, wenn man Gott gehorcht. Das ist schon interessant. Und Mose hat ja unter den Flüchen aufgezählt in 5. Mose 28, wenn Israel gegen Gott untreu ist, dann wird er euch zerstreuen unter alle Völker. Ihr werdet das Land verlieren. Und das wurde, dieser Fluch wurde vorgestellt, der Fluch des Gesetzes, dort bei Nablus, wo heute die wichtigste Palästinenserstadt im Westjordanland ist. Schon eindrücklich, meine ich. Ja, wir gehen weiter. Kapitel 9. Die Gibeoniter haben gemerkt, wir haben keine Chance gegen Israel. Das waren also Bewohner einer Stadt unter den Kanaanitern. Und da haben die sich verkleidet mit abgenutzten Kleidern, haben Wasserschläuche genommen, die schon kaputt waren, haben Brot mit Schimmelpilz dran genommen. Und dann sind sie zu Josua gekommen. Und haben gesagt, wir kommen ganz weit her. Eine furchtbar schwere, mühsame Reise. Ja, wir möchten gerne mit dir ein Bündnis schließen. möchten da nicht, dass es uns gleich geht wie den anderen Völkern hier in diesem Land. Und dann hat Israel einen Bund geschlossen. Wir werden euch verschonen. Und nachher kam es ans Licht. Es war ein totaler Betrug. Und dann sagte aber Gott, jetzt könnt ihr nicht zurück. Jetzt habt ihr dieses Versprechen abgelegt. Die Gibeoniter dürfen nicht ausgerottet werden. Und die wurden dann zu Sklavendienst eingesetzt. Aber, was man positiv sagen kann, das war alles Betrug und Lüge, aber die haben sich unter die Macht des Gottes Israels gestellt. Die wollten keinen Widerstand leisten. Und das hat ihnen das Leben gerettet, letztlich. Und dieser Fluch, Sklaven zu sein, war eigentlich in Segen umgewandelt, denn Vers 27 sagt, sie wurden zu Holzhauern und Wasserschöpfer für die Gemeinde und für den Altar des Herrn. Vers 23 auch. Holzhauer, Wasserschöpfer für das Haus Gottes. Die durften am Tempeldienst Anteil bekommen. Also ein Vorrecht, was viele Israeliten nicht durften, das haben die bekommen, dass sie am Heiligtum Gottes arbeiten durften. So hat also Gott diese Unterwerfung schließlich in einen Segen für sie umgewandelt. Und nun kommen wir zu Kapitel 10. Da wird eine Koalition gebildet. Der König von Jerusalem, von Hebron, von Jarmut, Lachis und Debir. Die schließen sich zusammen. Die haben gesehen, was die Gibeoniter gemacht haben. Wollten sie sich an den Gibeonitern rächen, dass die sich unterworfen haben. Und machten sich auf zum Krieg gegen Gibeon. Und da sind die Gibeoniter zu Israel gekommen und haben gesagt, ihr müsst uns helfen. Sie haben beim Volk Gottes Hilfe gesucht. Weil sie wussten, der Gott Israels ist mit ihnen. Und dann hat Israel sich auf die Seite von Gibeon gestellt. Ein furchtbarer Kampf. Der wurde nicht fertig. Und dann am Abend hat Josua gebetet, dass Gott den Tag verlängern soll. Sonne, stehe still zu Gibeon und du Mond im Tale Ayalon. Vers 12. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte. Ungefähr einen ganzen Tag. Vers 13. Denn der Herr stritt für Israel. Vers 14. Und es wird erklärt, da ist etwas geschehen, was Gott nie mehr bei den Menschen erhört hat. Ein absoluter Ausnahmefall. Und durch diesen verlängerten Tag wurde der Sieg dann zugunsten Israels entschieden. Natürlich hat man da auch immer wieder versucht, das irgendwie natürlich zu erklären, nicht als ein Wunder. Ja, wie soll das auch gehen, wenn die Erde dreht sich ja, wenn die plötzlich in der Rotation stillsteht, das kann man sich doch kaum vorstellen. Aber ein Gott, der das ganze Weltall durch sein Wort ins Dasein rufen konnte, kann der nicht die Sonne ein bisschen stehen lassen? Das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem. Und interessant ist, dass man bei anderen Völkern effektiv Sagen findet von einem langen Tag, beziehungsweise von einer langen Nacht. Hat also auch möglicherweise Spuren hinterlassen in der Mythologie der Völker. Ja, das zeigt einfach Gottes Macht. Und in den weiteren Versen wird uns gezeigt, Israels gewaltige Siege in Südkanaan. Aber bei diesen Kämpfen war Gilgal der Ausgangspunkt. Vers 7. Und Josua zog von Gilgal hinauf. Und man vergleiche Vers 9. Die ganze Nacht zog er von Gilgal hinauf. Vers 15. Und Josua und ganz Israel mit ihm kehrt in das Lager nach Gilgal zurück nach dem Kampf. Und dann 43. Wieder am Schluss kehrt er zurück ins Lager nach Gilgal. Der Ausgangspunkt ist Gilgal, da wo die Schande Ägyptens abgewälzt worden ist. Man erinnert sich immer wieder danach daran, wir haben in uns selber keine Kraft. Alle Kraft, die wir im Glauben haben, haben wir im Herrn. Wir gehen immer wieder zurück. Wir denken daran, an die Abwälzung der Schande Ägyptens. Es gibt Menschen, Und es liegt uns allen nahe, dass wir die Schande Ägyptens in unserem alten Leben, dass wir an die möglichst wenig denken. Aber wenn wir immer wieder zurückdenken, dann wird uns bewusst, dass wir wirklich nur aus Gnade gerettet sind. Das ist sehr wichtig, damit wir nicht selbstsicher werden und damit wir nicht denken, wir hätten Autorität. Das wird heute so verkündigt an vielen Orten. Du hast Autorität, du kannst gebieten. Und da wird auch gesagt, wir haben Autorität in Christus, wir können sogar dem Wetter gebieten. Ich habe gerade vor kurzem eine Zeitschrift gelesen in Amerika, wo ein solches Beispiel erzählt wurde und gesagt, siehst du, da hat jemand wirklich erlebt, was es heißt, die Autorität in Christus, die wir haben. Aber es wird immer, wir haben Autorität, wir haben überhaupt keine Autorität. Und wir müssen immer wieder nach Gilgal zurück und denken, was steckt in uns von Natur aus, aber wir sind stark in dem Herrn. Die Autorität ist nur in Christus zu finden. Und sonst kommen wir zu geistlicher Überheblichkeit letztlich, und das ist ein Fallstrick. Wir gehen zu Kapitel 11, und da werden uns die überwältigenden Siege Israels in Nordkanaan vorgestellt. Und die fanden statt, so, die Führung der nordkanaanitischen Königreiche übernahm Hazor, eine Stadt, die man im Norden Israels ausgegraben hat. Unter Führung von König Jabin. Und dann wird erzählt, Hazor wurde dann verbrannt nach dem Sieg, Vers 11. Und schauen wir, in der mittleren Bronze 2b, in den Schichten, die man ausgegraben hat, findet man Brandspuren. Das ist die gleiche Schicht, die entspricht den Mauern in Jericho, die nach außen runtergefallen sind. Und aus dem Archiv, aus dem königlichen Archiv dort, hat man eine Tontafel gefunden, die wurde sogar noch gebrannt. Das hilft ja für die Erhaltung. Die wurde noch gebrannt im verbrannten Palast und darauf kommt ein Name vor: Jabin. Ibni, das entspricht Jabin. Doch interessant, genau der Jabin, der da in Josua 11 vorkommt. Aber geht man nach der alten Chronologie, dann kann man das vergessen. Da findet man in den späteren Schichten, findet man die Josua entsprechend, findet man nicht diese Übereinstimmung. Zweiter Volltreffer in Hazor. Aber interessant ist noch Folgendes. In Kapitel 11, 19 bis 20 heißt es, es war keine Stadt, die sich den Kindern Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die zu Gibeon wohnten. Alles nahmen sie mit Krieg ein, denn von dem Herrn war es, dass sie ihr Herz verhärteten zum Krieg mit Israel, damit sie vertilgt würden, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern damit sie vertilgt würden, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Die haben Widerstand geleistet, aber hier wird gesagt, dass Gott die Verhärtung der Herzen bewirkt hat. Wie können wir das erklären? Nun, wir haben doch früher das zweite Buch Mose durchgenommen und wir haben gefunden, wie der Pharao sich verhärtet hat. 6-mal hat der Pharao selber sein Herz verhärtet. Immer wieder hatte er Chance zur Umkehr. Und dann beim 7. Mal, bis zum 12. Mal heißt es, dass Gott sein Herz verstockte. Das heißt, Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeit zur Umkehr. Es ist nicht wahr, darin hat der Calvinismus gründlich geirrt, dass Gott nur gewisse Menschen die Buße gibt und die anderen lässt er einfach in ihrer Verstocktheit. Sondern Gott gibt allen Menschen die Möglichkeit zur Buße. Aber wenn wir sie nicht in Anspruch nehmen, kommt der Moment, wo Gott die Gnadenzeit abbricht und als Gericht unser Herz verhärtet. Man kann das nachlesen in Römer 2, Vers 4, da wird gesagt, mit deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf beim Gericht Gottes, indem du nicht darauf achtest, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Gott zieht jeden Menschen zur Buße, aber wenn wir dem dauernd Widerstand leisten, kommt der Moment, wo die Verstockung definitiv einsetzt. Das haben wir also auch hier, ganz entsprechend wie beim Pharao in Ägypten. Es war ein göttliches Gericht. Und wir lesen auch in 2. Thessalonicher 2, wenn der Antichrist einmal kommt, nach der Entrückung, dann werden all die Menschen, die das Evangelium gehört haben und die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden verführt werden. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, damit sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Das zeigt uns ganz klar, Gott gibt die Möglichkeit zur Rettung, aber es gibt ein zu spät. Nach der Entrückung kann keiner sich bekehren, der das Evangelium gehört hat. Nur solche, die es noch nie gehört haben. Kapitel 12 schließt nun diesen Teil ab. Es werden in Versen 1 bis 6 noch die Siege von Mose im Westjordanland, im Ostjordanland berichtet und dann die Liste der 31 geschlagenen Könige durch Josua. Könnt ihr da 2. Timotheus 4, Vers 7 darüber setzen? Paulus sagt in der Todeszelle in Rom: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Er ist so zum Abschluss gekommen. Kapitel 13. Jetzt geht es an die Verteilung des Landes. Aber Gott sagt zu Josua: Es ist noch viel Land übrig, das noch nicht erobert worden ist. Unter anderem der Gazastreifen. Der sollte auch noch erobert werden. Ist schon recht, echt aktuell. Wem gehört das Land? Wem gehört der Gazastreifen? Ausdrücklich wird das Philisterland dort aufgeführt. Das muss auch noch erobert werden. Das noch unbesetzte Land wird dort ausführlich beschrieben. Und so ist es auch im Glauben. Man kann vielleicht Fortschritte gemacht haben im Glauben und dann denkt man, es ist schon herrlich, ein Christ zu sein. Und was wir alles haben, und dann sagt uns Gott, es bleibt noch viel übrig, das zu erobern ist. Also wir kommen nicht an einen Punkt, wo wir sagen könnten, ja, jetzt haben wir es wirklich erfasst, den Reichtum. Dann sagt uns Gott, Josua ist alt, es bleibt noch sehr viel übrig. Es wird dann noch erklärt, wie die 2,5 Stämme das Land bekommen haben. Es wird die Tötung Bileams berichtet, dieser falsche Prophet, der Israel so viel Schaden angerichtet hat, bekommt hier das göttliche Gericht. Kapitel 14. Jetzt geht es um die Austeilung des Landes für die 9,5 Stämme, die also im eigentlichen Land, heutigen Land Israel siedeln sollten. Eleazar, der hohe Priester, Sohn von Aaron, und Josua und die Stammeshäupter übernehmen diese Verlosung der Stammesgebiete. Und dann wird erwähnt Kaleb. Kaleb bekommt seinen Lohn, Gott hatte ihm versprochen, er bekommt ein Erbteil im Land. Kaleb und Josua waren die einzigen, die aus Ägypten ausgezogen waren als Erwachsene und auch ins Land kamen. Von ihnen wird bezeugt, ich habe ja die Stellen hier angegeben aus 4. Mose 13, 14 und so weiter, wo deutlich gesagt wird, sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Nun bekommt Kaleb als 85-Jähriger bekommt er Hebron zugesprochen. Interessant, Hebron wird dem treuen Kaleb zugesprochen. Und das ist so eine umkämpfte Stadt, umstrittene Stadt heute. Es wird uns auch deutlich in diesem Kapitel, Kaleb erklärt, damals, als ich mit den anderen Kundschaften ins Land Kanaan gegangen war, da war ich 40 Jahre. Und jetzt bin ich 85 Jahre alt. Das war im zweiten Jahr nach dem Auszug. Also sind wir hier im sechsten Jahr der Landeroberung. Diese Kämpfe sind ja so in einem Zeitraum von 6 Jahren anzusiedeln. Dann wird am Schluss noch erklärt von diesem Kapitel 14, dass der Stamm Levi kein Gebiet bekommt. Dafür dürfen sie Priester sein. Priesterdienst war eigentlich immer ein Teil des Erstgeburtsrechts. In der früheren Zeit, die Erstgeborenen sollten in der Familie einen Priesterdienst übernehmen. Jetzt bekommt, sagt Gott, anstatt der Erstgeborenen Israel, dass alle Erstgeborenen die Priester sind, gebe ich dieses Recht dem Stamm Levi. Das war damals wegen dem goldenen Kalb. Der Stamm Levi war der Einzige, der diesem Götzendienst Widerstand geleistet hat, hat Gott ihn gesegnet, ihr dürft Priester sein, anstatt die Erstgeborenen. Und so bekam also Levi gewissermaßen das Erstgeburtsrecht des Priesterdienstes. Sie bekamen kein Erbteil, aber mussten von den anderen Stämmen unterstützt werden. Das ist der Grund, warum der Stamm Levi zuerst genannt wird. Jetzt kommen wir zu Kapitel 15. Nun wird das Stammesgebiet für Juda vorgestellt. Warum Juda? Juda ist ein ganz besonderer Stamm. Denn Gott hatte ihn ausersehen als Herrscherstamm in Israel. Aus dem Stamm Juda kam dann David, kamen die judäischen Könige und aus dieser Linie sollte später der Messias kommen. Die Herrschaft über seine Brüder, das gehörte auch zum Erstgeburtsrecht. Wir wissen ja, der Erstgeborene war Ruben, Stammvater vom Stamm Ruben. Aber Ruben hat ja Blutschande begangen. Ich habe die Stellen hier aus 1. Mose aufgeführt, kann man nachlesen zu Hause. Und dann hat Jakob Ruben enterbt. Das sagt er ausdrücklich in 1. Mose 49, Vers 3 bis 4. Keinen Vorzug sollst du haben. Nun wurde das Erstgeburtsrecht, das der Stamm Ruben hätte haben sollen, auf andere Stämme übertragen. Da wurde gewissermaßen das Priestertum für den Erstgeborenen wurde dem Stamm Levi gegeben. Die Herrschaft über die Brüder, das wird ja ausdrücklich gesagt in 1. Mose 25, 23, das ist das Los des Erstgeborenen, das wurde Juda gegeben. Und darum kommt dieser Stamm hier an zweiter Stelle. Interessant ist, da wird die genaue Grenze beschrieben von dem Stamm Juda. Und dann in Vers 8 möchte ich noch hinweisen, am Schluss heißt es, die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnoms hinauf. Das ist ein Tal außerhalb des alten Jerusalem. Nach der Südseite der Jebusiter, das ist Jerusalem, und die Grenze stieg zu dem Gipfel des Berges hinauf, welcher vor dem Tal Hinnom gegen Westen und so weiter liegt. Dieser Gipfel des Berges hier bei Jerusalem, das ist die Bergspitze des späteren Tempelberges. Und das ist ein Felsen. Das ist die Bergspitze. Und die befindet sich heute in der Omar-Moschee. Diese Bergspitze wird hier ausdrücklich erwähnt. Zweimal, auch in Vers 9 noch, der Gipfel des Berges. Auf diesem Felsen hat später Salomo das Allerheiligste des Tempels gebaut. Und diese Bergspitze wird hier bereits erwähnt. Die Grenze ging genauso dort hinauf. Die Bergspitze selber war dann im Gebiet von Benjamin und da, wo der Altar war, das war dann im Gebiet von Juda. Also die Grenze ging im Tempel genau zwischen Tempelhaus und Altar durch. Aber nur so nebenbei, weil hier zum ersten Mal in der Bibel ausdrücklich dieser Fels, der heute in der Weltpolitik eine ganz wichtige Rolle spielt, erwähnt. Ja, und dann Kapitel 16 und 17 beschreibt dann das Stammesgebiet für Josef. Und zwar wurde der Stamm Josef wurde aufgeteilt. Josef hat ja zwei Kinder, Manasse und Ephraim. Und die wurden als zwei selbstständige Stämme gerechnet. Und weil die je einen Stammeserbteil bekamen, hat der Stamm Josef eigentlich ein doppeltes Teil. Das doppelte Erbe war das Vorrecht des Erstgeborenen. Ich habe die Stelle hier angegeben auf dem Blatt. Das ist 5. Mose 21, 17. Und so sehen wir, dieses Erstgeburtsrecht wurde dem Stamm Josef verteilt. Also das Erstgeburtsrecht von Ruben ging auf verschiedene Stämme über. Levi, Judah, Josef. Und darum werden diese Stämme zuerst genannt. Ja, wir müssen ein bisschen kürzen. Ich glaube, wir werden alle müde. Kapitel 18, da gibt es dann am Schluss gibt es eine Zusammenkunft in Silo. Silo ist auch eine Stadt im heutigen Westjordanland, im Palästinensergebiet. Dort kommen sie zusammen und dort richten sie die Stiftshütte auf. Und so wird Silo zum Mittelpunkt für Israel während Jahrhunderten, bis auf die Zeit von Samuel. Wir kennen ja die Geschichte mit Hannah, die jedes Jahr mit ihrem Mann nach Silo hinaufging, und wie sie um Samuel gebeten hat. Silo, mitten im Palästinensergebiet heute, war damals in der Frühzeit das geistliche Zentrum Israels. Ausgerechnet das Westjordanland ist eigentlich das Herzstück. Dort fing die Geschichte Israels an und dann ging es weiter. Das ist schon interessant, wenn man das mit der heutigen Zeit so zusammen sieht. Interessant bei den Ausgrabungen in der mittleren Bronze 2b, das ist das, was uns besonders interessiert, oder? Hat man einen abgesteckten heiligen Bezirk in Silo gefunden. Passt also genau mit dem Bezirk, wo die Stiftshütte dann aufgestellt wurde zur Zeit der Landnahme. In Kapitel 18 gibt Josua eine Rüge an die weiteren sieben Stämme und er sagt, ihr seid faul, warum nehmt ihr das Land nicht in Besitz? Und sagt, so jetzt müsst ihr Leute ausschicken, die müssen durch das ganze Land ziehen und müssen eine genaue Kartenbeschreibung des Landes anfertigen. Und dann sollt ihr endlich das Land erobern. Also man könnte sagen, das sind faule Christen und Josua sagt, so jetzt endlich, macht mal vorwärts. Ihr müsst das jetzt in Besitz nehmen, was Gott euch bereits gegeben hat. So müssen sie zuerst mal eine Bestandesaufnahme machen und das war ein erster Schritt zur Einnahme. In Kapitel 19 wird dann das Gebiet ausgelost für Simeon, die Grenzen beschrieben, Sebulon, Issachar, Aser, Naphtali, Dan. Und nun ist interessant, vom Stamm Dan heißt es dann in diesen Versen, dass sie zuerst im Süden waren, bei Tel Aviv, Jaffo. Und dann sind sie ausgewandt in den Norden und haben die Stadt Leshem eingenommen, haben sie in Dan umgenannt und haben sich dort angesiedelt. Dan, das lohnt sich, das zu besuchen. Man hat das wunderbar ausgegraben. Man hat sogar die Mauern aus dieser Zeit entdeckt, die Mauern noch von Leshem. Man sieht sogar den Durchbruch durch die Stadtmauer, den die Daniter damals gemacht haben. Und dann hat man Tonwaren gefunden, Geschirr, hat das chemisch analysiert. Es ist ja so, die Bodenbeschaffenheit variiert ja von Ort zu Ort. Und man hat Tonbahn analysiert und genau die chemische, exakte Zusammensetzung gefunden, die man in Hügeln bei Tel Aviv herumfindet. Das ist ein Hinweis. Hier siedelten Israeliten, die offensichtlich früher im Gebiet von Tel Aviv waren und die sind dann umgezogen hier nach Dan. Das hat also die moderne Chemie und noch etwas geholfen, um wieder die Bibelkritik, die alles in Frage stellt, zu widerlegen. Dann kommen wir zu Kapitel 20. Jetzt werden 6 Städte ausgesondert von den Leviten. Und diese 6 Städte werden genannt Zufluchtsstädte, Städte für Totschläger. Wenn jemand aus Versehen jemanden getötet hat, zum Beispiel beim Holzschlag im Wald, das Eisen löst sich und trifft den Kollegen am Kopf, der stirbt, und dann sagen die, vielleicht die Angehörigen, das war ein Mord und den werden wir rächen. Und da gab es in dieser Bedrängnis, in dieser Not, konnte er zur nächstliegenden Zufluchtsstadt rennen und die waren verpflichtet, einen Totschläger aufzunehmen und ihn nicht auszuliefern, bis er dann vor Gericht gestanden hat und man ihm ein echtes, würdiges Gericht gewährt hat. Also die Zufluchtsstädte, diese 6, waren schön verteilt, sodass man im Land von jedem Ort relativ schnell eine Zufluchtsstadt finden konnte. Das ist ganz interessant, wenn man schaut, wie die schön vom Rayon, vom Umkreis her verteilt waren. Ich habe hier eine Stelle angeführt, Psalm 46, Vers 2, wo es heißt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, die sich leicht finden lässt in Drangsal. Also diese 6 Zufluchtsstädte symbolisieren uns Gott, der uns in Not, die uns im Leben begegnen kann, Zuflucht gewährt. Da kommt man plötzlich in eine Situation, man wird angefeindet, man wird falsch verdächtigt, aber wir haben einen Gott, bei dem man Zuflucht finden kann. Die Namen haben alle etwas Schönes zu bedeuten, das müssen wir übergehen. Dann Kapitel 21 werden die 48 Levitenstädte genau bestimmt. Die Leviten bekamen ja kein Erbteil, aber 48 Städte. Und die wurden ganz schön verteilt im ganzen Land. Sie sollten die Tempeldiener sein. Interessant ist Folgendes. Levi, der Stammvater, hat ja eine schlimme Vergangenheit gehabt. Und im Segen in 1. Mose 49 bekommt er einen Fluch von seinem Vater Jakob. Und Jakob sagt, Levi soll zerstreut werden in Israel. Und tatsächlich, Leviten wurden zerstreut im ganzen Land Israel. Aber der Stamm Levi, das war der Stamm, der damals bei der ersten Sünde mit dem goldenen Kalb Gott die Treue hielt. Und dann hat Gott den Segen in Fluch umgewandelt. Die wurden zwar zerstreut, aber das war, damit sie Tempeldiener sein konnten. Und sie hatten auch den Auftrag, Israel die Bibel zu lehren. Und so war es wichtig, dass die 48 Levitenstädte gut verteilt waren im Land, damit sie überall Bibelunterricht geben konnten. Das ist Gottes Gnade. Dann finden wir Kapitel 22. Jetzt ist das Land erobert und die 2,5 Stämme aus dem Ostjordanland, die haben da geholfen, wie das Mose befohlen hatte, und dann gehen sie heim. Dann, was machen die? Die gehen über den Jordan, bauen die dort einen Altar. Das wurde sofort bekannt bei den Stämmen, die wirklich im Land wohnten. Die haben gesagt, das ist ganz schlimm. Seht ihr jetzt, diese Leute, oder? Die sind so ein bisschen im Randgebiet, oder? Eigentlich draußen. Und jetzt bauen die illegal einen Altar. 5. Mose 12, Vers 13 sagt, ein Altar darf nur gebraucht werden an dem Ort, den der Herr auserwählen wird. Und alle waren entsetzt. Die haben sich versammelt. jetzt müssen wir Krieg machen. Krieg gegen das untreue Israel im Ostjordanland. Und dann sind die auf sie losgegangen und die 2,5 Stämme haben dann gesagt, ja halt, wir haben überhaupt nichts Böses gedacht. Das sollte nur ein symbolischer Altar sein. Wir wollten, dass unsere Kinder einmal, dass sie nicht sagen, ja, wir haben mit Israel nichts zu tun, wir sind ein anderes Volk. Und mit diesem Gott von Israel haben wir nichts zu tun. Da wollten wir ein Symbol setzen, damit die nächsten Generationen auf dem Weg bleiben. Wir wollen da nicht opfern. Das ist nur symbolisch. Da haben sich die beruhigt, Sache wurde geklärt. Sehen wir ein Missverständnis. Und das hat zu großem Krach geführt. Aber ruhige Erklärung der Situation hat das beruhigt. Und wir sehen noch etwas Schönes. Diese Leute damals haben sich überlegt, was geschieht mit unseren Nachkommen? Was können wir unternehmen, dass die nächste Generation auch den Weg des Glaubens geht? Und das ist ein Vorbild. Wir müssen uns mit der nächsten Generation beschäftigen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir ihnen helfen, den biblischen Weg zu gehen? Und wir schließen Kapitel 23. Josua hält eine Abschiedsrede vor den Volksführern und sagt ihnen nochmals, wenn ihr Gott untreu werdet, werdet ihr das Land verlieren. Das ist das Drama Israels bis heute. Die haben 2000 Jahre lang das Land verloren, jetzt sind sie zurückgekehrt und man sagt, das gehört nicht mehr euch. Aber dann in Kapitel 24, ganz am Schluss, versammelt Josua nochmals alle 12 Stämme zum Landtag nach Sichem. Und er verpflichtet sie zum Gehorsam Gott gegenüber. Alle sagen, ja, wir wollen Gott treu bleiben. Und dann als Zeichen für diesen Bundesschluss, damit sie treu bleiben, das Land behalten, hat Josua einen großen Stein aufgerichtet. Das habe ich schon gelesen am Anfang. Josua 26 und 27. Und er hat gesagt, dieser Stein soll Zeuge sein, dass ihr euch verpflichtet habt, Gott treu zu sein, damit ihr das Land nicht verliert. Und diesen Stein hat man gefunden. Und wo? In der mittleren Bronze 2b. Der Stein von Josua. Wenn man nach Nablus geht, ist ein bisschen gefährlich. Und man könnte ja vielleicht mal eine Helikopterfahrt machen, wer sich das finanzieren kann. Ich nicht. Also, da sieht man diesen Stein. Man hat nämlich bei den Ausgrabungen genau mittlere Bronze 2b hat man freigelassen. Sieht man den schön auf einer Steinaufschüttung, die in Richter 9 erwähnt wird, genau vor dem Baal-Berit-Tempel, der in Richter 9 erwähnt wird, und auch dieser Stein nochmals. Den Stein hat man gefunden. Ich habe da ein Buch mitgebracht mit einem schönen Farbbild drin, kann man ihn nachher noch bewundern, und drauf eine Intifada-Spray-Inschrift. Ausgerechnet heute, fast 3.500 Jahre später, findet man diesen Stein. Und zwar in einem der umkämpftesten Gebiete Israels. Josua hat ihn aufgestellt beim Heiligtum des Herrn. Das war dieser Altar, den Abraham in 1. Mose 12, Vers 7, als er ins Land kam, aufgestellt hatte. Und Gott hat gesagt, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Hat einen Altar gebaut. Und später hat Josua dorthin diesen Stein gestellt. Und heute hat man den Stein wieder gefunden. Das ist schon echt dramatisch. Aber, das ist auch Gottes Führung, dieses Zeugnis kommt, dieser Stein kommt ans Licht im 20. Jahrhundert, in der Zeit, wo Israel zurückkehrt. Wo Gott zeigt, ja, sie haben das Land verloren, wegen Untreue. Aber es bleibt die Verheißung an Abraham. Und die war nicht an eine Bedingung geknüpft. Gott sagte Abraham, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Und Israel ist zurückgekommen, nicht weil sie so ein gutes Volk wären, sondern weil Gott das Abraham versprochen hat in 1. Mose 12, Vers 7. Und das Symbol, der Stein, heute vor unseren Augen. Also so sehen wir, wie Archäologie und das alte Buch Josua heute hochaktuell sind. Ja, wir sind am Schluss, wir wollen mit Gebet schließen. Vielleicht können zwei, drei ganz kurz beten.